Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schauen heute mal gemeinsam in Quellen rein, die sich mit einem ziemlich vielschichtigen Gefühl beschäftigen, der Unsicherheit im öffentlichen Raum.
Genau.
Gerade an so Orten wie Bahnhöfen, Bahnhofsvierteln. Wir wollen verstehen, woher kommt das eigentlich? Wer macht da Sicherheit? Und wie geht man mit den Bedürfnissen von allen um? Besonders von denen, die vielleicht eher am Rand stehen.
Absolut. Und was in den Unterlagen sofort auffällt, dieses Gefühl, diese Unsicherheit, die ist total subjektiv. Hängt natürlich an persönlichen Dingen, aber eben auch an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Okay.
Und das ist wichtig. Es geht um viel mehr als nur Kriminalitätsstatistiken.
Gut, gehen wir da mal rein. Was macht uns denn konkret unsicher? Die Papiere nennen ja einiges. Dunkelheit, klar.
Ja.
Unübersichtliche Orte, so Unterführungen oder sowas. Aber auch bestimmtes Verhalten. Offener Drogenkonsum zum Beispiel. Pöbeleien.
Stimmt.
Und was ich auch spannend fand, wenn du irgendwo bist, wo du dich nicht auskennst, also fremde Umgebung, wie eben oft so ein Bahnhofsviertel, dann bist du sowieso wachsamer.
Genau. Aber jetzt kommt was Interessantes aus der Forschung, was du da in den Quellen hast. Oft ist es gar nicht die tatsächliche messbare Kriminalität, die das Unsicherheitsgefühl am meisten prägt.
Ach, okay.
Sondern? Eher so sichtbare soziale Probleme. Also Armut, prekäre Verhältnisse, das Gefühl, die Lebensqualität im Umfeld stimmt nicht. Oder auch, wenn Leute sich sozial abgehängt fühlen.
Hm.
Diese gefühlte Unsicherheit, die sitzt also irgendwie tiefer als nur die Angst vor Diebstahl oder so.
Das ist krass. Das heißt ja dann aber auch, einfach nur mehr Polizei auf die Straße zu stellen, ist vielleicht gar nicht die alleinige Antwort, wenn das Problem tiefer liegt.
Zumindest nicht die einzige Antwort, nein. Die Quellen betonen, es braucht ein ganzes Netzwerk. Und wenn du dir anschaust, wer da alles mitmischt, dann wird's komplex.
Wer ist das denn alles? Ich kann mir vorstellen, da kommen einige zusammen.
Und ob? Also Stadtpolitik, klar, die Verwaltung, die Polizei natürlich.
Ja.
Soziale Einrichtungen sind ganz wichtig. Aber dann auch Gewerbetreibende, die Läden dort, die Verkehrsbetriebe, Stadtplaner, Investoren und nicht zu vergessen, wir alle, die Bürgerinnen und Bürger.
Puh, okay, das ist eine lange Liste.
Ja, und das Entscheidende ist eben, wie die alle zusammenarbeiten oder wie gut sie vernetzt sind. Und eine Riesenherausforderung, das steht da immer wieder drin, die Beteiligung.
Beteiligung? Wie meinst du das?
Naja, wie kriegst du die Stimmen von all den verschiedenen Leuten eingefangen, die so einen Ort nutzen? Pendler, Leute, die abends ausgehen, Anwohnerinnen, Anwohner und eben auch die Gruppen, die oft marginalisiert sind. Deren Perspektive ist wichtig, aber an die kommt man oft schwer ran.
Damit sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, der ja oft auch heikel ist. Der Umgang mit genau diesen marginalisierten Gruppen. Also Menschen in schwierigen Lagen, wohnungslos, suchtkrank. Wie schafft man da den Spagat?
Ein Kernsatz aus den Unterlagen ist, diese Menschen gehören dazu. Sie sind Teil des öffentlichen Raums.
Okay.
Und Prävention sollte sich gegen problematisches Verhalten richten, nicht gegen die Personen an sich. Niemand soll sich als unerwünscht fühlen müssen.
Das klingt erstmal richtig, ja. Aber die Papiere beschreiben ja auch ein ziemliches Spannungsfeld. Stichwort Aufwertung, Gentrifizierung.
Genau.
Wenn Viertel aufpoliert werden, werden diese Gruppen oft verdrängt, verlieren ihre Plätze. Und gleichzeitig,
obwohl sie oft Selbstschutz brauchen, kann ihre reine Anwesenheit bei anderen Unsicherheit auslösen. Das ist schon ein Drahtseilakt.
Absolut. Und deswegen sagen die Quellen, wir brauchen differenzierte Ansätze. Nicht die eine Lösung für alles.
Sondern?
Was gibt's da für Beispiele?
Also einerseits ganz praktische, niedrigschwellige Hilfen. Notschlafstellen, klar. Aber auch sowas wie Hygienezentren, Schließfächer, Duschmobile. Einfach grundlegende Dinge.
Hm.
Andererseits geht's um aufsuchende Sozialarbeit. Also Leute, die aktiv auf die Menschen zugehen, statt nur im Büro zu warten.
Also nicht nur verwalten, sondern wirklich hingehen.
Genau. Ein interessanter Ansatz sind auch gemeinsame Streifen. Also Sozialarbeit und Ordnungsamt oder Polizei gehen zusammen los.
Wofür soll das gut sein?
Die Idee ist, Konflikte direkt vor Ort besser zu managen. Und vielleicht auch gegenseitige Toleranz zu fördern. Verständnis auf beiden Seiten.
Okay.
Und noch ein Punkt, den fand ich spannend, aus einer Schweizer Studie, die du ja auch angeschaut hast. Die erfassen systematisch, wer sozial besonders verwundbar ist.
Wozu?
Das hilft nicht nur bei Katastrophen, sondern auch, um die alltäglichen Hilfsangebote besser zu planen, also gezielter zu helfen.
Verstehe. Es geht also darum, Lösungen zu finden, die dieser Komplexität irgendwie gerecht werden. Eine Quelle nennt das urbane Kompetenz. Was soll das sein? So eine Art Stadtführerschein?
Aha. Nein, eher die Fähigkeit von uns allen in der Stadt mit Unterschieden, mit Vielfalt, auch mit Reibungen und Konflikten besser umzugehen. Statt immer nur auf Abwehr oder Verdrängung zu setzen.
Also lernen, mit der Stadt zu leben, so wie sie ist.
Das trifft es ganz gut, ja. Du siehst also, das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum ist echt ein Mosaik. Subjektive Gefühle, soziale Realitäten, das Zusammenspiel von ganz vielen Akteuren. Und es braucht einen sensiblen Umgang mit allen, die diesen Raum nutzen. Und das wirft eine Frage auf, die du vielleicht mal mitnehmen kannst zum Weiterdenken. Wenn soziale Probleme, soziale Nöte das Unsicherheitsgefühl, wie wir gehört haben, oft stärker prägen als die Kriminalität selbst.
Ja.
Wie müsste sich dann eigentlich der Fokus von städtischer Sicherheitspolitik langfristig verändern? Vielleicht weg von reiner Kontrolle hin zu mehr sozialer Prävention, mehr Integration? Tja, etwas zum Nachdenken für dich. Bis zum nächsten Mal.